Mir geht es in der Lobpreiszeit immer so wie dem Petrus, wo er mit Jesus auf den Berg hinaufgeht und Gott ganz besonders erlebt. Und dann geht es mir manchmal so, dass ich dann, oder eigentlich geht es mir immer so, dass ich dann dran bin mit der Predigt. Und dann habe ich ein Thema gewählt, das sehr irdisch ist. Und es fällt mir schwer, die Verbindung daher zu kriegen. Aber wir gehen vom Berg runter und wir wissen, dass jemand an unserer Hand geht oder jemand uns an die Hand genommen hat, nämlich der lebendige Gott, dem wir dienen und mit dem wir gehen unser Leben lang. Wozu Probleme gut sind, da habt ihr es. Ja, wir fingen ja an mit dem Herbst und so, das war so ein bisschen thematisch von der Moderation her. Das Thema am Anfang kann man gut auch auf den Herbst beziehen. Ja, für viele ist der Herbst ein Problem. Wozu ist der Herbst gut? Ich mir so überlegt, ja, der ist dazu gut, dass wir uns so richtig auf den Frühling freuen und auf den Sommer, weil wenn wir den Herbst nicht hätten, dann wäre ja Frühling und Sommer der Normalzustand. So lernen wir es neu schätzen. Vielleicht lernen wir auch ein bisschen Geduld und vielleicht lernen wir auch ein bisschen, ja, dass wir unsere Freude und unser Gutdraufsein nicht an irdischen und äußerlichen vergänglichen Dingen festmachen, sondern einmal so in uns kehren und zu überlegen, was gibt es da noch ganz viel mehr, worüber wir uns freuen können. Es soll in den nächsten Sonntagen um den Jakobusbrief gehen. Ich habe vor, eine ganze Reihe von Predigten darüber zu halten, mit einigen Unterbrechungen, immer dann, wenn ich nicht dran bin. Und der Jakobusbrief ist anders als alle anderen Briefe im Neuen Testament. Der ist nämlich sehr, sehr anwendungsorientiert. Der ist so anwendungsorientiert, dass man kaum hohe Theologie darin findet, wie etwa im Römerbrief oder auch im Galaterbrief. Alles sehr, sehr praktisch. Das praktischste Buch im Neuen Testament. Das ist verfasst von Jakobus, wie der Briefname ja schon sagt. Und wer war Jakobus? Er war der leibliche Bruder des Herrn, der Bruder von Jesus Christus. Und er hat am Anfang nicht zur Jüngerschar gehört. Er war eigentlich eher dagegen. Er hat zusammen mit seinen Geschwistern immer wieder versucht, auch Jesus aus seiner öffentlichen Wirksamkeit abzuziehen und ihn nach Hause zurückzubringen. Er hielt ihn wahrscheinlich für ein bisschen verrückt. Zu einer Wende des Glaubens ist es bei ihm erst gekommen bei der Auferstehung, als er gemerkt hat, all das, was Jesus gesagt hat, das hat ja gestimmt, auch mit der Auferstehung. Und er ist einer der Jünger geworden. Später hat er eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen in der Gemeinde in Jerusalem. Eine der Säulen der Gemeinden ist er geworden. Und dieser Brief erinnert in vielen Dingen an die Verkündigung Jesu. Wenn man mal so die Bergpredigt daneben hält, die ja im Matthäusevangelium steht, Kapitel 5 bis 7, dann merkt man das so eine ähnliche Sprache wie etwa in der Bergpredigt. Da hört man auch die verwandtschaftlichen Verhältnisse ganz gut heraus. Man könnte sagen, dass dieser Jakobusbrief so etwas wie eine Gebrauchsanweisung ist, eine Betriebsanweisung der christlichen Lebensführung. Briefe haben normalerweise eine Einleitung. Also selbst wenn man geschäftliche Briefe schreibt, dann fällt man nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern dann versucht man erstmal so ein paar Sätze lang warm zu werden mit dem, den man da eigentlich schreibt. Und der Jakobusbrief ist nicht so. Der Jakobusbrief lässt schon in Vers 2 eine Bombe platzen. Wir sehen mal gerade den Text. Ja, also es geht los mit Vers 2. Hier, Vers 2 bis 6 im ersten Kapitel. Ich muss es jetzt von der Folie lesen, weil ich dummerweise die falsche Übersetzung mitgenommen habe hier. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Wenn jemandem Weisheit fehlt, bitte er Gott und er wird sie ihnen geben. Denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Also Briefe haben normalerweise eine etwas längere Einleitung. So, ich freue mich, dir mal wieder zu schreiben. Bedanke mich übrigens für deinen letzten Brief. Und man nimmt noch mal Bezug so auf einige Inhalte vielleicht vom letzten Brief. Und hoffentlich geht es dir jetzt besser. Vers 2 fängt an mit einer Bombe. Nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Wie wär's, so einen Brief zu bekommen? Hallo, lieber, liebe sowieso. Hast du Probleme? Leukämie? Ist dir die Frau weggelaufen? Bank hat pleite gemacht? Arbeitgeber sowieso? Ist dir die Wohnung gekündigt worden? Oder ist dein Haus abgebrannt? Dann freu dich. Nimm das als Anlass zur reinsten Freude. Kommt gut, oder? Ja, wie soll man sich da freuen? Der Schlüsselvers ist, denn ihr wisst. Denn ihr wisst. Wozu Probleme gut sind. Wir haben gerade eben die tolle Nachricht gehört von Christian, dass er zum Glauben gefunden hat, drüben in Amerika. Sind damit alle seine Probleme gelöst? Ganz bestimmt nicht. Es gibt Probleme. Wir haben Probleme. Und der Schlüsselvers, mit Problemen umzugehen, ist, denn ihr wisst. Nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Wenn ich etwas Bestimmtes, über Probleme, über die Natur von Problemen weiß, könnte es dazu führen, dass ich mich sogar über Probleme freuen kann. Tatsachen. Vier Tatsachen des Lebens können uns helfen, positiv mit unseren Problemen umzugehen, ja, uns zu freuen über Probleme. Vier Tatsachen des Lebens, die man unbedingt kennen sollte, wenn einem Sachen dazwischen kommen. Wenn Ereignisse eintreten, die uns einen Strich durch die Rechnung machen. Die erste Tatsache: Probleme sind unvermeidbar. Probleme sind unvermeidbar. Nicht, schreibt der Jakobus hier, falls ihr Probleme haben solltet, könnte ja sein, sondern immer, wenn ihr Probleme habt. Der Jakobus braucht seine Adressaten noch nicht mal richtig zu kennen. Der weiß, ihr habt Probleme. Hast du Probleme? Sag nicht nein. Ich weiß, du hast Probleme. Ich kann dir tief in die Augen schauen und kann dir sagen, du hast Probleme. Und ich weiß, ich habe recht. Und ihr staunt, woher weiß er das? Weil jeder Mensch Probleme hat. Wir haben Probleme. Ich habe auch Probleme. Falls nicht, dann fühlt euch mal den Puls, ob ihr noch ganz gesund seid. So ist das Leben. Das Leben ist angefüllt mit Problemen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr, Luther hat es mit Angst übersetzt, in der Welt habt ihr Angst, aber eigentlich steht da vom Urtext her, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das sagt Jesus so. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ist so, die Welt wird nie anders sein. Probleme sind kein Wahlfach im Leben. Probleme sind ein Pflichtfach. Da kann man nicht drum rum, so wie man eben in der Schule nicht um Deutsch drum rum kann oder um Mathe drum rum kann, weil einem das Fach halt nicht liegt. Es gibt auch keine Impfung dagegen, wie jetzt gegen die Schweinegrippe. Man muss durch. Man sollte nicht sagen, ich habe Probleme, ich bin unter einem Fluch, irgendwas muss hier verkehrt sein mit mir, sondern vielmehr, ich habe Probleme, also lebe ich. In Abwandlung dessen, was ein berühmter Philosoph mal gesagt hat. Der hat gesagt, ich denke, also bin ich. Man könnte genauso gut sagen, ich habe Probleme, also bin ich. Die zweite Tatsache über Probleme ist, Probleme sind nicht vorhersagbar. Der Herbst ist vorhersagbar. Probleme sind nicht vorhersagbar. Das heißt, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet, auf den Satz kommt es an. Eigentlich aber ist da noch so ein anderer Ton drin. Wenn ihr unter die Probleme fallt, sozusagen, du gehst aus dem Haus raus und plötzlich fallen da so Probleme über dich her. So ist es ja oft. Wie aus heiterem Himmel, das kündigt sich nicht an. Peripipto. Das griechische Wort für plötzlich, wenn plötzlich über einen was fällt, so. Dann gibt es doch diesen Mann in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der von Jericho sich aufmacht nach Jerusalem. Und dann passiert etwas auf seiner Bergtour, nämlich er fiel unter die Räuber. Und genau das ist das gleiche Wort wie hier an dieser Stelle. Er fiel unter die Räuber. Er macht sich so auf den Weg und denkt, ha, in 2 Stunden bin ich in Jerusalem oder in einem Tag etwa. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt da die Bande raus und schlägt ihn halb tot. Proben sind ungeplant. Probleme ereignen sich, wenn wir sie am wenigsten erwarten in unserem Leben. Das ist sehr unangenehm. Aber vielleicht ist es ja auch gut, denn wenn wir sie lange vorhersehen würden, dann würden wir die Probleme vermeiden. Wir würden einen Weg drumherum gehen um die Probleme. Machen wir ja auch oft, wenn sie es irgendwie machen lässt. Aber ich sagte ja schon, Probleme sind kein Wahlfach im Leben, sondern eine Pflichtveranstaltung. Das Dritte ist, Probleme sind vielfältig. Es gibt sie in allen Formen und Größen. Probleme, die ich kriege, weil ich Christ bin. Probleme, die ich kriege, weil ich nicht Christ bin. Probleme, die ich kriege, weil ich jung bin, weil ich alt bin, weil ich eine bestimmte Disposition habe, meinetwegen für Depressionen von meinen Eltern her. Es gibt Probleme, die sind sehr klein und es gibt riesengroße Probleme. In allen Lebensbereichen, in mehr Geschmacksrichtung als das Eis bei Murano. Von kleinen Irritationen bis zu schwersten Lebenskrisen. Probleme sind vielfältig. Ich muss mich auf eine ganz große Vielfalt von Problemen einstellen. Und viertens, Probleme sind sinnvoll. Das hat sich schon angedeutet, ja, als ich von Pflichtfächern gesprochen habe. Pflichtfächer sind auch sinnvoll, auch wenn es uns manchmal nicht so scheinen mag. Wieso? Ich kann doch schon Deutsch. Das kleine 1x1 kann ich auch schon. Probleme sind sinnvoll. Sie haben einen Zweck. Auch der Herbst ist sinnvoll. Wenn wir den Herbst nicht hätten, dann hätten wir eine ganz andere Vegetation. Wir hätten also völlig andere Bäume hier. Die Bäume, die wir haben in Mitteleuropa, setzen den Herbst voraus. Die brauchen den. Probleme sind sinnvoll. Sie haben einen Zweck. Schmerz kann produktiv sein. Das wissen wir. Schmerz kann produktiv sein, etwa bei einer Schwangeren, wenn sie ihre Wehen bekommt. Leiden kann etwas Gutes bewirken und soll auch etwas Gutes bewirken. Es hat Wert. Aber welchen Wert hat es? Jetzt muss ich mal kurz den Überblick über das zeigen, was ich gerade gesagt habe, dass ihr richtig ausgefüllt habt. Manche will gerne noch mal gucken. Welchen Wert haben Probleme? Erstens, Probleme läutern meinen Glauben. Wie macht man das, wenn man da so einen Klumpen Gold hat? Frisch aus der Erde so. Das sind so Nuggets. Die sind schon ziemlich rein. Aber manchmal hat so ein Nugget so innen drin so eine Löcher. Und da sind ganz andere Sachen. Gestein, vielleicht Kupfer. Wie kriegt man das hin, dass das Gold, dass man den Feingehalt von Gold erhöhen kann, sodass man das in Barrenform anbieten kann? Was muss man machen? Was? Erhitzen. 30 Grad, 1000 Grad, irgendwie so 1400 Grad, ich weiß nicht genau den Schmelzpunkt. Aber wenn man Gold erhitzt, dann verschwinden die unsauberen Anteile und man hat einen höheren Feingehalt. Ungefähr das passiert mit unserem Glauben, wenn wir Probleme bekommen. Proben läutern unseren Glauben. Der Glaube fängt an, sich zu entfalten, wenn uns Dinge dazwischen kommen, wenn uns die Ernte verhagelt wird, wenn unsere Probleme nicht, unsere Pläne nicht funktionieren und das alles ganz anders läuft, als wir uns das so gedacht haben. Der Glaube wird erwachsener. Er wird reifer. Es gibt eine Babyform des Glaubens. Und es gibt eine Form, eine erwachsene Form des Glaubens. Und es geht darum, dass Glaube wächst, dass Glaube erwachsen wird. Das ist überhaupt das Generalthema des ganzen Jakobusbriefes. Es kann nicht sein, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und dass dieser Glaube im Stadium des Babyseins bleibt. Glaube muss wachsen, muss sich entfalten. Auch in unserer Gemeinde haben wir mit Problemen zu tun. Dinge kommen uns dazwischen. Wir hatten Dinge ganz anders geplant. Denken wir etwa an den ganzen Komplex des Baus. Immer wieder kommen da Probleme. Aber so können wir versuchen, uns zu sagen, sollten wir uns sagen, macht nichts. So lässt Gott uns wachsen. Schließlich, so wichtig Gebäude sind, sie sind nicht das Wichtigste. Personen sind wichtiger als Gebäude. Und wenn da was dazwischen kommt beim Gebäude, dann kann das nur den Sinn haben, dass wir als Personen, als Gläubige wachsen, erwachsen werden. Zweiter Punkt, Probleme stärken meine Standhaftigkeit. Wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Da bin ich auch so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der alten Luther-Übersetzung, weil da ist von Geduld die Rede. Und das finde ich aber gefährlich, das hier mit Geduld zu übersetzen, denn wir alle wissen, was Geduld ist. Da haben wir so eine Oma vor Augen, die so neben dem Enkelkind sitzt, das gerade bei den Hausaufgaben ist. Und so eine Oma, die braucht ganz viel Geduld mit dem Enkel, damit die Hausaufgaben fertig werden. Geduld ist in vielen Dingen etwas sehr Passives. Der Geduld weisen wir eine passive Bedeutung zu. Aber hier geht es um Stehvermögen. Hier geht es um Ausdauer. Wie wenn ein Marathonläufer bei Kilometer 35 ist und er wird so gern sich irgendwie an die Seite legen und was trinken und mal gut sein lassen. Aber er kämpft sich 100 Meter Stein um 100 Meter Stein vorwärts, bis er die 42 Kilometer dann schließlich erreicht hat. Darum geht's. Das griechische Wort bezeichnet die Fähigkeit, unter Druck stehen zu bleiben und weiterzumachen und dabei zu bleiben. Normalerweise versuchen wir, Druck zu vermeiden. Wir haben so einen Hang, uns zu entspannen. Aber das sollten wir nicht. Wir rennen weg, verfallen in Drogen oder in Vergnügen und rennen vor unseren Problemen weg. Nicht vor den Problemen wegrennen. Nicht vermeiden. Probleme haben den Zweck, dass sie uns zur Standhaftigkeit führen. Wie bringt uns Gott Geduld bei? Wer um Geduld betet, stellt fest, oftmals, dass die Probleme zunehmen, statt dass sie weniger werden. Irgendwann stellt man dann fest, aber am Anfang, dass die Probleme zwar mehr geworden sind, aber dass man geduldiger geworden ist, als man am Anfang war. Und das ist genau der Effekt, eine Gebetserhörung. Wie bringt Gott uns Geduld bei? Wie macht er das? In Verkehrsstaus, da bringt Gott uns Geduld bei. Oder in der Schlange vor der Kasse. Eine ausgezeichnete Methode, um Geduld zu lernen. Gerade wenn da noch jemand vor einem ist, der unbedingt das Bedürfnis hat, auch mit der Frau an der Kasse noch ein kleines Gespräch zu führen oder der unbedingt noch versucht, im Portemonnaie das gerade auf den Cent genau passend zu finden. Wartezeiten. Ausgezeichnet. Heute muss alles schnell gehen und es muss einfach gehen. Und sogar die Erweckung, die geistliche Erweckung, die wollen wir am besten sofort. Vielleicht bleibt die Erweckung ja deswegen aus, weil Gott seinem Volk zuerst Geduld beibringen will. Das könnte ja sein. Drittens, Probleme. Ja, ich glaube, eigentlich habe ich nicht so gut formuliert, klingt ein bisschen plump, aber ist mir irgendwo auch nicht besser eingefallen. Probleme verbessern meinen Charakter. Darf man das sagen? Dann gehe ich ja davon aus, dass mein Charakter schlecht ist. Aber ganz ehrlich ist so, ich habe einen schlechten Charakter. Und wenn wir in uns reingucken, müssen wir sagen, wir haben einen schlechten Charakter. Ich fand es so toll, wie der Wilhelm Busch, der Pfarrer Wilhelm Busch aus Essen, berichtet von seiner Bekehrung, dass er im Schützengraben im Ersten Weltkrieg auf die Knie gegangen ist und gesagt hat, Herr, du weißt, dass ich einen schlechten Charakter habe, aber ich komme trotzdem zu dir. Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Probleme machen, dass Jesus ein bisschen besser in mir erkennbar wird. Sie lassen mich reifen, erwachsen werden. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Hier muss ich warnen. Also eine Vollkommenheit in dem Sinn, dass es keinen besseren Menschen gibt als mich oder als dich, das werden wir wohl nie haben. Was Jakobus hier sagen wird, ist, es gibt ein Stadium des Erwachsenseins. Und das sollen wir erreichen. Das ist uns aufgegeben. So wie eure Kinder nicht Kinder bleiben sollen, sondern sie sollen erwachsen werden. Und irgendwann ist es soweit, mit 24, 25, 30 haben sie es erreicht, sind erwachsen geworden. So hat Gott auch einen Plan mit uns. Was ein bisschen zweifelhaft jetzt mit Vollkommenheit übersetzt ist, ich würde sagen, vielleicht zum Erwachsensein, dass uns dazu nichts mehr fehlt. Das ist Gottes langfristiges Ziel, Reife. Früchte des Glaubens sollen sichtbar werden. Paulus schreibt darüber im Galaterbrief, über die Früchte des Geistes in Kapitel 5, Vers 22. Wer Lust hat, kann er mal nachschlagen da. Unterm Strich, bei all diesen Früchten des Geistes, geht es nicht um irgendwelche Leistungen, sondern es geht um meine Persönlichkeit. Es geht um eine Persönlichkeit, die von der Liebe Gottes geprägt ist. Viele Christen haben gar keine Ahnung davon, was Gott eigentlich in ihrem Leben will. Sie leben halt so dahin und arbeiten die Probleme ab, so wie sie kommen. Und sie sind überwältigt von ihren Problemen und kommen nicht mehr klar. Gottes Ziel mit unserem Leben ist, dass Jesus darin Gestalt gewinnt. Und dazu, ja, dazu kann er sogar Probleme gebrauchen. Dazu lässt er uns Dinge erleben, die Jesus selber erlebt hat. Jesus hat Einsamkeit erlebt. Für viele von uns ein Problem. Müdigkeit, Verstimmung, Entmutigung. Wie lässt Gott Jesus in uns Gestalt gewinnen, dass man die Liebe Gottes erkennen kann in uns? Klar, dazu gebraucht er sein Wort. Wir haben hier gerade einen Hauskreis vor uns stehen gehabt. Klar, da soll sich das doch ereignen. Dazu kommt man doch auch zusammen im Hauskreis, um erwachsen zu werden. Da sind einem die anderen eine enorme Hilfe und man kann auch anderen helfen dabei. Gerade auch mit den Unvollkommenheiten, die wir beizusteuern haben in so einem Hauskreis. Jesus sagt in seinem Gebet, in seinem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also durch sein Wort formt er uns, ganz klar. Das darf nicht fehlen. Aber zusätzlich formt er uns durch die Umstände, unter denen wir leben. Wir gucken vielleicht, also wenn es hochkommt, lesen wir eine Stunde am Tag in der Bibel. Und die anderen 23 Stunden haben wir möglicherweise Probleme. Und Gott setzt noch eins drauf. Gott will Liebe in uns hervorbringen. Das ist die Frucht des Geistes Gottes. Und wie macht er das? Indem er uns lauter lieblose Menschen über den Weg schickt. Das ist die beste Methode. Daran bewährt sich die Liebe, wird stärker. Er will uns zum Tun des Rechten und Guten führen. Mit einem Wort, wie Jesus. Er hat das Gute und Rechte getan. Das ist Jesus. Wenn wir einen erwachsenen Menschen vor Augen haben, den erwachsenen Menschen haben wir Jesus vor Augen. Und das müssen wir wissen, um Probleme richtig einzuordnen. Rückblick auf diesen Teil und Vorblick, wie man mit Problemen umgeht. Es gibt ein paar Dinge, die müssen wir nicht nur wissen, die sollten wir auch tun. Von denen redet Jakobus hier auch ganz klar in diesem kurzen Abschnitt. Das Erste, das, wo wir auch schon reingestolpert waren und woran wir uns ja auch gerieben haben am Anfang, sich freuen. Freut euch. Direkt eine Anweisung. Nehmt es als lauter Freude, wenn ihr in vielerlei unterschiedlichste Versuchungen und Proben gestellt werdet. Vorsicht, Missverständnis. Hier geht es nicht darum, ein Plastiklächeln aufzusetzen. Übrigens erkennt man Plastiklächeln ziemlich schnell, weil nur die Mundwinkel nach oben gehen, aber die Augen unverändert bleiben, habe ich gehört. Das bringt gar nichts. Man sieht immer gleich schon, ist es ein echtes oder ein Plastiklächeln. Kein Masochismus. Toll, endlich darf ich leiden. Ich leide so gerne. Ich bin so geistlich, wenn ich schlecht drauf bin. Ist das richtig? Nein, das ist nicht gemeint. Wir brauchen uns nicht über die Probe zu freuen. Wir brauchen Gott nicht Danke sagen für die Situation. Aber ich danke Gott in der Situation. Das ist ein Unterschied. In der Situation will ich Gott danken. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18, steht: Dank Gott für jede Lebenslage? Nein. Dank Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Nicht für, sondern in jeder Lebenslage. Nicht für Leukämie, für Autounfall, für Krieg in Afghanistan, sondern in Leukämie, in Autounfall, in Krieg in Afghanistan. In. Warum? Weil wir wissen, dass Gott das schafft, selbst aus dem Diabolischen und Gemeinsten und härtesten etwas Gutes in unserem Leben bewirken kann. Das kann er. Und es ist eigentlich egal, woher die Probleme kommen. Wenn wir Probleme haben, haben wir so von unserem analytischen Herkommen immer so das Bedürfnis rauszukriegen, wo kommt denn das eigentlich her? Kommt das vom Teufel oder kommt das von Gott oder kommt das von der Gesellschaft? Von der Natur? Ja, wenn es von der Natur kommt, woher dann eigentlich, was ist davor? Hat Gott vielleicht das so geschaffen, dass die Vulkane Menschen töten, wenn sie ausbrechen oder so? Egal. Gott kann es gebrauchen zu unserer Entwicklung und zu seiner Ehre. Es gibt nichts, keine Katastrophe, die Gott nicht gebrauchen kann. Nach vorne denken. Wichtig ist in jedem Fall unsere Einstellung. Es heißt hier, nehmt es als Grund zur Freude, etwas nehmen als, etwas nehmen, also wie in die Hand nehmen, ich nehme das Problem wie in die Hand und beschaue es und werte es aus. Und siehe da, ich werte es als Grund zur Freude aus. Ich erfasse die Bedeutung dieses Problems. Gott gebraucht es, um etwas Gutes zu machen. Das erfordert eine bewusste Entscheidung. kann viele Lebensumstände nicht beeinflussen, werde es nie tun können, aber ich entscheide mich dafür, wie ich an sie herangehe. Und ich will mich für die Freude entscheiden, das will ich. Zweitens, bitten. Warum soll man beten, wenn man Probleme hat? Worum soll man beten, wenn man Probleme hat? Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun soll, also wenn es jemand unter euch gibt, der Weisheit mangelt, der soll Gott um Weisheit bitten. Und Gott wird sie ihm geben, denn er gibt sie allen gern, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Mitten in den Problemen ist uns das Gebet um die Weisheit aufgetragen. Viele beten gleich, Herr, erlöse mich von dem Problem, nimm das Problem weg. Das Gebet um die Weisheit steht an erster Stelle. Dass Gott uns zeigt, was wir aus diesem Problem eigentlich lernen können. Dass dieses Problem wirklich das bewirkt in unserem Leben, was es soll. Dass uns dieses Problem nicht umsonst begegnet auf unserem Weg in unserem Leben. Weisheit heißt, das Leben mit den Augen Gottes wahrnehmen. Mal so wegzukommen von der Sicht eines Ich-Bezogenen. Auch das Problem, auch die Probe mit den Augen Gottes wahrnehmen. Nicht fragen, warum, sondern was? Was kann meinen Glauben läutern? Was kann meine Standhaftigkeit stärken? Was kann meinen Charakter verbessern? Und drittens, entspannen. Entspannen. Gestern habe ich Bögen gekauft für meine Kinder, so Schießbögen, und habe eine Einweisung gekriegt, wie man eigentlich Bogen schießt. Ich habe das ja schon mal gesehen, schon öfter auch schon selber Bogen geschossen. Aber es gab noch mal eine grundsätzliche Einweisung. Ganz wichtig, den Bogen einlegen und auf eine Ablage, da gibt es so eine Ablage vorne am Bogen. Und nicht den Pfeil festhalten mit den Fingern hinten. Auf keinen Fall. Denn dann fällt der Pfeil runter von der Ablage und man kann nicht schießen. Und außerdem ganz wichtig, wenn man den Bogen dann gespannt hat, das Spannen des Bogens möchte ich vergleichen mit dem Gebet. Ja, was kommt dann, wenn man betet, spannt man den Bogen. Was kommt dann? Dann kommt die Entspannung. Wenn ich nicht entspanne, dann fliegt der Pfeil nicht. Dann kommt nichts zustande. Das ist Entspannung. Es ist ganz wichtig, um Klartext zu reden, hier einmal Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, heißt entspannen. Gott zu vertrauen, zu glauben, dass er am besten weiß, was gut für mich ist. Nachdem ich mich gefreut habe. Weil ich weiß, Gott wird das zum Guten wenden. Nachdem ich gebetet habe, will ich Gott vertrauen. Und im Gebet will ich Gott vertrauen, will loslassen. Dieses Entspannen nennt man Glauben. Sie müssen Gott aber im festen Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln, nicht den Pfeil festhalten. Entspannen heißt Gott wirken lassen. Das ist also das Dritte. Rückblick. Und eine Verheißung gibt es dann in Vers 12. Da kommt Jakobus wieder zurück auf das Thema, das er eingangs hatte, nämlich auf die Freude. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Es wird eine Belohnung geben. Das klang ja so toll, wie Luca das vorhin gesagt hat. Ja, es gibt eine Überraschung. Da haben plötzlich alle aufgemerkt. Überraschung, ja, es gibt noch eine Überraschung. Es gibt eine Belohnung. Die wird es nicht in erster Linie geben für die ganz bekannten Namen, so im Reich Gottes, so, ich weiß nicht, was euch da so als erstes in den Sinn kommt, sondern für diejenigen, die schwierige Situationen durchgestanden haben, sie gemeistert haben und in denen Jesus Gestalt gewonnen hat. Das möchte ich als Aussicht euch mit auf den Weg geben. Amen.